Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Schönen guten Tag, mein Name ist Cosmin Filker. Ich bin stellvertretender Chefanalyst beim Augsburger Research House GBC AG und unter anderem für die Unidevice AG zuständig.
Die Unidevice ist tätig im Großhandel mit Smartphones und ähnlichen Geräten. Sie bezeichnen das in Ihrer Studie als Schnittstelle zwischen den Distributoren und den Groß- und Einzelhändlern von elektronischen Geräten. Das heißt, im Endeffekt werden Smartphones günstiger eingekauft und teurer wieder verkauft, das ganze B2B. Der Vorstand hat mir das mal so erklärt. Wir kaufen in Ländern mit geringerer Kaufkraft Geräte günstiger und verkaufen dann wieder teurer. Kann man das Geschäftsmodell so beschreiben?
Ganz genau. Also die Unidevice, so wie Sie sagen, nutzt bestehende Preisniveaus bei elektronischen Geräten aus und der Gewinn liegt im Einkauf. Es wird einfach billiger eingekauft in den Ländern, wo eben diese Geräte weniger kosten. Und in den Ländern, wo die Geräte teurer sind, werden die Geräte dann auch wieder verkauft. Also am meisten Umsatz macht Unidevice in Deutschland und in den europäischen Ländern außerhalb Deutschlands. Insgesamt macht das 60% aus der Umsätze. Der Preisunterschied stellt eben für die Unidevice die Gewinnmarge dar. Es werden noch andere Geräte verkauft, wie beispielsweise jetzt Wearables, Tablets etc. Aber Smartphones stellen das am meisten gehandelte Produkt der Unidevice dar. Und Sie haben auch schon das angedeutet, also die Gesellschaft fungiert eben als Schnittstelle zwischen Distributoren und den Händlern, also versteht sich ja als Optimierungsdienstleister. Um das so ein bisschen zu verstehen, muss man sich einfach diese Auslieferungsstruktur der großen elektronischen Hersteller anschauen. Also wenn ich jetzt Apple heranziehe, in erster Linie werden neue Geräte aus USA oder Asien nicht an die Endverbraucher-Shops geschickt. Das wäre viel zu umständlich, weltweit das zu machen, sondern diese werden an Distributoren, die bestimmte Regionen abdecken, zugeschickt. Und genau mit diesen Distributoren agiert die Unidevice als Geschäftspartner. Die Distributoren müssen meistens in Vorleistung gehen, müssen da eben entsprechende finanzielle Mittel dafür vorhalten, für den Ankauf von den elektronischen Geräten. Und Unidevice kauft eben Mengen von den Distributoren ab, bezahlt sofort. Und da kommt eben dieser Begriff Optimierungsdienstleister, also nimmt etwas von dieser Vorfinanzierung weg von den Distributoren.
Warum sollte dann der Großhandel oder Einzelhandel oder wie auch immer dann bei der Unidevice diese Geräte kaufen und nicht eben bei den Distributoren?
Weil die Unidevice den besonderen Vorteil hat, eben diese Preisniveaus und die Preisunterschiede auszunutzen. Also ein Einzelhändler hat jetzt nicht unbedingt Kontakte in Ländern mit geringerer Kaufkraft. Also wenn ich jetzt an den typischen Shop in der Einkaufsstraße Augsburg denke, der würde natürlich über den Distributor gehen, der für Augsburg zuständig ist und dann eben diese Preise bezahlen müssen, die der Distributor dann auch aufruft und auch die Geräte mit der bestimmten Farbgebung oder mit der bestimmten Speichergröße dann beziehen. Unidevice kann aber über den Tellerrand hinausschauen und kann da eben individuellere und schnellere Lösungen anbieten und die Geräte dann auch teilweise zu etwas günstigeren Preisniveaus dann auch verkaufen.
Okay, das Geschäftsmodell ist ja eigentlich ganz klar zu verstehen. Günstig einkaufen, etwas teurer verkaufen. Aber wie groß können die Margen sein? Da ist ja nicht allzu viel Spielraum. Das bedeutet, allzu viel Gewinn machen kann man damit ja nicht, oder?
Wenn man alleine den Blick auf die Marge lenkt, natürlich, da sind die Margen, Unidevice hat ja an sich ja keine Wertschöpfung und da ist es wie bei jedem Handelsunternehmen ja auch der Fall, dass da die Margen relativ niedrig sind. Bei der Unidevice, wenn man das jetzt konkretisieren will, liegt zum Beispiel zum Halbjahr die Rohmarge bei 1,3, die EBIT-Marge bei 0,6%, also beide auf geringem Niveau. Was aber für die Unidevice entscheidend ist, ist das Umsatzvolumen, denn nur was oben eben reinkommt, kann unten selbst bei so niedrigen Margen noch ein auskömmliches Ergebnis mit sich bringen. Also zum Halbjahr lagen die Umsätze bei 150 Millionen und das EBIT selbst bei dieser niedrigen Marge bei 1 Million Euro. Also sagt jetzt diese Margenhöhe nicht besonders viel über die absoluten Zahlen aus.
Ich hatte vorhin den Vorstand schon angesprochen. Das ist übrigens Dr. Christian Pahl. Der ein oder andere könnte ihn kennen, unter anderem von MPA und Hemato. Davor also Gesundheit und Medizin, auch dort Vorstand gewesen. Jetzt Smartphones. Wie passt das zusammen? Ist er da der richtige Mann an der Spitze?
Man muss wissen, dass bei der Hemato zwar Gesundheit und Medizin und auch bei der MPH im Vordergrund stehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Hemato sich anschaut, war das Geschäftsmodell und ist nach wie vor der Handel mit Parallelimporten in der Arzneimittelbranche. Also auch hier steht eben der Handel und das Ausnutzen von bestehenden Preisniveaus international im Vordergrund. Also das ist hier dann durchaus eine Parallele gegeben. Also sind beide Unternehmen im Handel tätig und der Herr Dr. Pahl kennt jetzt auf operativer Ebene natürlich die Mechanismen in den bestimmten Märkten, aber hat natürlich in den Jahren bei der Hemato und bei der MPH auch vom Börsenalltag viel mitgenommen, dass er dann eben bei der Unidevice dann sicherlich gewinnbringend einbringen kann.
Jetzt hatten Sie vorhin schon als Beispiel angesprochen, irgendwie der klassische Einzelhändler hat natürlich die Kontakte nicht. Kontakte sind auch wichtig für die Uni-Device. Also was für ein Netzwerk haben die denn? Was haben die sich da aufgebaut?
Also bei der Uni-Device ist es so, dass da natürlich keine Rahmenverträge mit den Abnehmern bestehen. Die Uni-Device hat aber schon über die Geschäftsbeziehungen zumindest mal jetzt längerfristige Kontakte aufgebaut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat die Uni-Device über den Mitarbeiterstamm einen sehr international ausgerichteten Mitarbeiterstamm, der auch vielsprachig ist und entsprechend dann eben diese Kontakte in den Ländern besser pflegen kann, als wenn das jetzt alleine nur quasi von deutschen Mitarbeitern der Fall wäre. Also letztendlich kann man das einmal auf die Mitarbeiter runterbrechen, aber auf der anderen Seite auf der Handelserfahrung der vergangenen Monate und Jahre.
Sind dann diese Kontakte schon da? Also ist das ein bestehendes Netzwerk oder ist das nur ein potenziell gut funktionierendes Netzwerk?
Es ist ein bestehendes Netzwerk, das ja auch im tagtäglichen Geschäft ja quasi angezapft wird. Und wie gesagt, diese 150 Millionen Euro sind ja aus diesem bestehenden Netzwerk zum Halbjahr, sind aus diesem bestehenden Netzwerk generiert worden.
Wie ist denn das Marktumfeld? Da spielen ja verschiedene Dinge eine Rolle. Zum einen, wie ist der Smartphone-Markt? Das wird ja immer mal wieder gemunkelt, der sei gesättigt. Immer wieder, wenn dann Apple-Zahlen zum Beispiel kommen, sieht man, dass das Gegenteil der Fall ist und da irgendwie immer und immer noch mehr geht. Auf der anderen Seite die Frage, wie ist das Einzelhandelsumfeld? Wie ist die Nachfrage bei der Uni-Device und so weiter? Deshalb fasse ich das mal alles zusammen in die generelle Frage. Wie ist denn das Marktumfeld?
Also Sie haben das schon auch angesprochen. Letztendlich liest man immer wieder von Sättigungstendenzen, insbesondere in den Industrieländern. Das ist alles auf recht hohem Niveau. Über einen Zeitraum von 10 Jahren gesehen sind die Verkaufszahlen mit Smartphones, aber auch elektronischen Geräten schon deutlich nach oben gegangen. Jetzt vielleicht hat sich so ein bisschen eine Seitwärtsbewegung etabliert. Aber man muss den Umstand auch betrachten, dass der überwiegende Teil des Smartphones auch nach einer vergleichsweise kurzen Phase, 3 bis 4 Jahre eben ausgetauscht wird. Also ist hier auf diesem Niveau auch die künftige Nachfrage gesichert. Sicherlich sorgt es momentan auch so ein bisschen für einen Dämpfer, dass die Preispolitik der Hersteller wie Samsung, auch die Topmodelle von Samsung sind recht teuer, Apple auch, so dass hier vielleicht, wenn die Hersteller erkennen, dass hier eine stagnierende Absatzentwicklung vorliegt, sicherlich auch mit neuen Modellen reagieren können, die etwas billiger sind und hier auch wieder positive Impulse gegeben sind. Aber alles ist auf hohem Niveau. Das bedeutet, dass die Uni-Device in einem eigentlich sehr etablierten, aber auch großvolumigen Markt unterwegs ist.
Jetzt hatten Sie schon angesprochen, dass die Distributoren gerne auf diese Leistung zurückgreifen, weil die eben in Vorleistung gehen müssen, Uni-Device sofort bezahlt. Wo kommt dieses Geld her? Wie ist die Uni-Device finanziert?
Also die Finanzierung, das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen, ist eins der limitierenden Wachstumsfaktoren bisher gewesen. Es ist ja so, dass die Uni-Device eben diese 2 bis 4 Tage, die sie in Vorleistung gehen muss, vorfinanzieren muss. Und hier kann man auch eine einfache Rechnung aufmachen. Also wenn ich jetzt einfach 4 Tage ansetze als Vorfinanzierung, würde die Gesellschaft, um Umsatzerlöse von 100 Millionen Euro zu erzielen, um die 1,6 Millionen Euro einsetzen. Also das bedeutet, dass eben diese Finanzierungsfrage sehr wichtig ist und seitdem Dr. Pahl als Vorstand in die Gesellschaft eingetreten ist, wurde die Finanzierungsbasis deutlich erhöht. Beispielsweise Gesellschafterdarlehen auf über 4,5 Millionen, zuvor waren sie nur bei 2 Millionen. Auch ein HVB-Darlehen in Höhe von 2 Millionen wurde aufgenommen. Also allein mit dem Fremdkapital, das jetzt vorhanden ist, können Umsätze von über 300 Millionen gestemmt werden. Und auch der weitere Ausbau der Finanzierung, also Factoring-Linien etc., könnte hier eben das weitere Wachstum auch unterstützen und sollte es auch.
Kann man doch Kapitalmaßnahmen erwarten, wie beispielsweise eine Kapitalerhöhung oder ähnliches? Gibt es solche Themen in Zukunft, die man durchaus als realistisch erachten könnte?
Also Szenarien gibt es viele. Natürlich als börsennotiertes Unternehmen sind Kapitalmaßnahmen ein gangbarer Weg, um die Finanzierung auszubauen. Bekannt ist uns es nicht, aber natürlich könnten auch opportunistisch Käufe getätigt werden oder ähnliches. Aber alles keine konkreten Maßnahmen, die uns jetzt bekannt wären.
Sprechen wir auch noch über das Thema Akquisitionen. Die Uni-Device, die hat in der Vergangenheit ja zugekauft. Allerdings ging es da eher darum, sich überhaupt erstmal ein operatives Organ sozusagen zusammenzukaufen. Als ich damals mit dem Vorstand gesprochen hatte, hat er mir gesagt, es ist aber durchaus denkbar, auch nochmal zuzukaufen. Gibt es aus Ihrer Sicht anorganische Expansionspläne?
Aus unserer Sicht momentan nichts, also zumindest nichts konkret Bekanntes. Sie haben es ja angesprochen, die PPH ist die operativ tätige Tochtergesellschaft, die einzige operativ tätige Tochtergesellschaft, wurde damals eben erworben, um eben diesen Börsengang dann auch zu stemmen. Aber weitere Maßnahmen sind uns da jetzt im Moment nicht bekannt. Und wir kennen auch keine Unternehmen, die in der Art und Weise tätig sind wie die Uni-Device oder die PPH.
Für die Zukunft sehen Sie ja in den nächsten Jahren einen kontinuierlich steigenden Umsatz und Gewinn. Das EBIT soll sich gegenüber 2017 schon nächstes Jahr mehr als verdoppelt haben. Wie soll das erreicht werden?
Was oben reinkommt, sollte selbst bei niedrigen Margen und noch für entsprechendes Wachstum sorgen. Das ist jetzt diese 380 Millionen, die wir für nächstes Jahr erwarten und für übernächstes Jahr über 400 Millionen, kommen zum einen zustande aus einem Ausbau der Finanzierungsbasis. Da ist das Unternehmen unseren Erkenntnissen nach auch ständig dabei, eben neue Mittel zu finden, um diese Vorfinanzierung dann zu stemmen. Und auf der anderen Seite dürfte das Wachstum auch auf Produktebene umgesetzt werden. Also bisher war ja der Fokus der Gesellschaft vordergründig auf Smartphones und hier steht die Marke Apple im Vordergrund. Aber in Zukunft könnten da auch andere Marken wie Huawei, HTC und so weiter, aber auch neue Produktgruppen wie die Wearables, das ist ja ein stark wachsender Markt, könnten hier eben für zusätzliche Impulse sorgen. Und wie gesagt, zumal da jetzt auch kein Konkurrent bekannt ist, der ein ähnliches Geschäftsmodell aufweist wie die Uni Device, sollten hier ja schnelle Wachstumsraten auch erzielt werden.
Sprechen wir natürlich noch über die Aktie. Unidevice ist 2018 erst an die Börse gegangen, Anfang März. Die Aktie kam damals mit 1,50 raus, hat danach etwas zugelegt. 1,86 im Hoch, stand heute ungefähr 1,74. Sie empfehlen die Aktie ja zum Kauf und sehen 2,30 als Ziel. Anfang des Jahres lag Ihr Kursziel noch bei 2,10 Euro. Sie haben die Prognose also etwas angehoben. Was war ausschlaggebend, das Kursziel anzuheben?
Ausschlaggebend waren die Halbjahreszahlen bei uns. Zum einen hat der Rohertrag, lag der etwas über unseren Erwartungen, minimal, aber hat eben dazu geführt, dass wir unsere Umsatzschätzungen etwas angepasst haben für das laufende Geschäftsjahr. Und der andere Grund ist ein technischer Grund. Das DCF-Modell berechnet das Kursziel immer auf Basis eines bestimmten Termins. Der bisherige Termin war das Geschäftsjahresende 2018. Und der neue Termin ist das Geschäftsjahresende 2019. Daraus ergibt sich ein Rollover-Effekt, der im DCF-Modell meistens auch positiv ist. Und der ging jetzt eben mit einem Anstieg von rund 20 Cent einher.
Und zum Abschluss natürlich die Frage, was bezüglich rechtlicher Hinweise und Offenlegung zu sagen ist.
Die Interessenkonflikte bei der Unidevice von unserer Seite, die beziffern sich mit 5a und 11. Was das genau bedeutet, kann man unter www.gbc-ag.de einsehen.
Herr Filker, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Danke auch.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.